Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Anne-Kathrin Zopf und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Ich begrüße Sie zu unserer Entdeckungsreise durch das Buch des Propheten Malachi. Im Mittelpunkt steht diesmal, wie auch schon in der letzten Sendung, ein einziger Vers, nämlich Vers 16 aus dem zweiten Kapitel. Bis dahin hat Malachi in Gottes Auftrag schon viele harte Worte an seine Landsleute, die Israeliten, weitergegeben. Er hat ihnen vor Augen geführt, dass für Gott ihre Opfer wertlos sind, denn fromme Rituale nützen gar nichts, wenn das eigene Leben nicht dazu passt. In einem solchen Fall nimmt Gott diese Opfer nicht an. Und in den zuletzt gelesenen Versen hat sich Malachi dann dem Thema Ehe und Ehescheidung gewidmet. Er brachte deutlich zum Ausdruck, dass Gott es schlecht findet, wenn ein Mann sich von seiner Frau scheiden lässt, nur um eine andere Frau zu heiraten. Mehr zu dem Thema gibt's gleich in dieser Sendung. Für den Propheten Malachi sind eheliche Treue und Ehescheidung offenbar sehr wichtige Themen, woraus man schließen kann, dass es damit im Volk Israel nicht zum Besten bestellt war. Manche Männer ließen sich scheiden und nahmen sich jüngere Frauen, die aus den heidnischen Nachbarvölkern stammten. Damit brachen diese Männer den Bund der Ehe, den sie gemeinsam mit ihrer ersten Frau vor Gott geschlossen hatten. Und außerdem öffneten sie dem Götzendienst Tür und Tor, sofern die neue Ehefrau ihren Glauben an fremde Götter und Götzen mit in die Ehe brachte. Im Hinblick auf die erste Frau, die sehr romantisch als Frau deiner Jugend bezeichnet wird, haben wir bereits in Vers 16 gelesen: Wer ihr aber Gram ist und sie verstößt, spricht der Herr, der Gott Israels, der bedeckt mit Frevel sein Kleid, sein Gewand, spricht der Herr Zebaoth. Darum, so seht euch vor in eurem Geist und brecht nicht die Treue. In der letzten Sendung habe ich ausführlich über das Thema Ehescheidung und Wiederheirat gesprochen. Ich bin dabei von dem ausgegangen, was Jesus sagt und was Paulus an die Gemeinde in Korinth schreibt. Nun möchte ich das Thema von einer anderen Seite betrachten. Dazu gebe ich teilweise den Inhalt eines Büchleins wieder, das ich zu diesem Thema geschrieben habe. Es trägt den Titel »The Best Love«, »Die beste Liebe«. Sie fragen sich vielleicht, was dieser Titel bedeuten soll. Ich werde es gleich erklären. Unsere Gesellschaft ist inzwischen so versessen auf Sex, dass mir davon Angst und Bange werden kann. Dazu muss man sich nur einmal die Veröffentlichungen der letzten Jahrzehnte ansehen. In einer großen britischen Zeitung war zu lesen: Die allgemeine Moral ist eine Wüste voller Trümmer gebrochener Überzeugungen. Und ein bedeutender Richter aus den USA sagte: Die sexuelle Freizügigkeit mit häufigen Partnerwechseln ist für zu viele Studentinnen und Studenten an den Hochschulen unseres Landes ein wachsendes und gefährliches Übel geworden. In der von Billy Graham herausgegebenen Zeitschrift Decision, zu Deutsch Entscheidung, gab es einmal einen Aufsatz zum Thema Kirche und Krise der Moral. Dort war zu lesen: Unsere Jugend fährt mit hohem Tempo zur Hölle. Und das in einer Atmosphäre, bei dem jedem Tier mit einem Funken Selbstachtung speiübel würde. Aber wir Menschen denken, es sei doch nicht so schlimm, wie es aussieht. Eine bemerkenswerte Aussage. Ein bekannter christlicher Autor aus Amerika hat einmal Folgendes geschrieben: Wo bleibt der unüberhörbare Aufschrei, der den leisen inneren Stimmen Worte gibt? Diesen Stimmen, die manchmal still vor sich hin murmeln und dann wieder laut schreien wollen, dass eben nicht alles gut ist. Wo bleiben die Stimmen, die warnen, dass dieser Weg ein Weg ist, der unweigerlich zum Gericht führt? Und dann führt er weiter aus: Die Lösung sind nicht einfach mehr Gesetze. Die Antwort ist die Erneuerung durch den Geist dessen, der allein den Durst der menschlichen Seele nach einer größeren Reinheit erwecken kann, für das persönliche Leben genauso wie für das öffentliche Leben. Wenn sich der Mensch nicht vom Geist entzünden und läutern lässt, dann wird ihn die Last der eigenen Sünde erdrücken. Dieses Zitat stammt aus der Mitte der 1960er Jahre. Damals gab es noch andere Menschen, die sich bereits ähnlich besorgt geäußert haben. Aber noch immer hören wir um uns herum laute Stimmen wie Marktschreier rufen. Sie werben für eine zum Kult hochstilisierte Sexualität und behaupten, dass sexuelle Freizügigkeit ein Zeichen einer toleranten und aufgeklärten Zeit sei. Fakt ist jedoch, dass das alles nichts Neues ist. Und außerdem führt dieser Lebensstil aus meiner Sicht nicht zu einem erfüllten Leben. Im Gegenteil, er ist ein Kennzeichen aller Zivilisationen, die im Laufe der Geschichte untergegangen sind. Ägypten, Babylon, das antike Griechenland und das antike Rom, um nur einige zu nennen. Viele große und edle Menschen sind daran zugrunde gegangen, dass sie Sexualität zum Kult gemacht haben. Das war schon immer Teil des Todeskampfes einer sterbenden Nation. Und warum wird diesem Thema heute so unnormal viel Aufmerksamkeit geschenkt? Die Vertreter der sexuellen Freizügigkeit entschuldigen sich damit, dass man in der Vergangenheit durch zu strenge Moralvorstellungen das Thema Sexualität zum Tabu gemacht hat. Außerdem werden die Bibel und das Christentum oft fälschlicherweise beschuldigt. Für sie sei Sexualität ein Tabu, und in der Kirche könne man nur hinter vorgehaltener Hand darüber reden. Und wenn immer mehr Ehen scheitern und die Scheidungsraten in die Höhe gehen, dann heißt es, dass die Leute eben zu jung geheiratet haben. Immer wieder hört man, wenn sie doch nur freier erzogen worden wären, dann wäre es auch in der Ehe besser gelaufen. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass es tatsächlich Christen mit sehr engen Moralvorstellungen gegeben hat. Ich denke zum Beispiel an die Puritaner in Amerika und bin zugleich froh, dass ich zu dieser Zeit noch nicht gelebt habe. Aber das Schlimme ist doch, dass die Generation heute auch keine bessere Lösung hat. Was die Bibel wirklich sagt, haben weder die einen noch die anderen in der Regel verstanden. Und wer hat sich die Sexualität ausgedacht? Die Filmemacher in Hollywood mögen denken, sie hätten das erfunden. Aber, liebe Hörer, es war Gott selbst, der die Sexualität erschaffen hat, und er hat sie mit der Ehe geheiligt und gesegnet. Ein weiterer Aspekt ist die Tatsache, dass der Westen heute fast jede Form von Zensur ablehnt. Davon betroffen ist auch die Darstellung von Sexualität in Zeitschriften, Magazinen und pornografischen Filmen. Besonders als junger Mensch bekommt man den Eindruck, als müsste man über jede Art von sexueller Freiheit detailliert Bescheid wissen. Das hat so sehr Überhand genommen, dass ein Vater kürzlich zu mir sagte, das Problem ist nicht, was ich meinem Sohn sage, sondern was er weiß und ich nicht. Und obwohl die sexuelle Freizügigkeit in der ganzen Gesellschaft angekommen ist, werden nach wie vor immer mehr Ehen geschieden. Natürlich ist es für die Vorbereitung auf die Hochzeit wichtig, dass man über die Vorgänge im menschlichen Körper Bescheid weiß. Aber für ein glückliches Heim ist weit mehr nötig. Es ist unnormal, die Sexualität über alles zu stellen. Jemand sagte einmal ganz richtig, eines der größten Probleme heute ist, dass die Leute denken, Sex sei Liebe, Geld sei Intelligenz und die elektronischen Medien seien Botschafter der Zivilisation. Das Wort Gottes spricht das Thema Sexualität ganz mutig, direkt und offen an. Sexualität ist in der Bibel nichts Schmutziges. Sie ist kein Tabu und nicht nur bloße Theorie. Die Bibel sagt uns ganz einfach und direkt, was Gott darüber denkt. Dazu benutzt sie oft eine wunderschöne poetische Sprache. Und deswegen widme ich mich diesem Thema auch gerade hier bei Malachi so ausführlich. Gott legt den Leuten dar, dass die missbrauchte Sexualität ein Teil der Ursache war, warum sie ins Exil gehen mussten und warum sie verstreut wurden. Und ich denke, es ist an der Zeit, dass auch wir heute das hören. Meiner Meinung nach ist es überfällig, dass man in Predigten über dieses Thema spricht. Aber das muss in der richtigen Weise geschehen. Am Anfang schuf Gott den Menschen als Mann und Frau. Gott hat die Frau zu dem Mann gebracht Und ich möchte hinzufügen, Gott musste Adam nicht erst eine Geschichte von Vögeln oder Bienen erzählen. Gott segnete Adam und Eva und ihre Ehe wurde dadurch geistlich erfüllt, sie wurde heilig und rein. Und, liebe Hörerinnen und Hörer, die Ehe ist die einzige Beziehung zwischen Männern und Frauen, die Gott auf der Erde gesegnet hat. Er hat keiner anderen Beziehung seinen Segen versprochen. Gott sagt damit, dass er eine Ehe segnen wird, wenn sie nach seinem Willen geschlossen wird. Und nur dann kann es echtes Glück in der Ehe geben. Gott möchte, dass seine Kinder glücklich verheiratet sind. Er hat für jeden von uns einen Plan, wenn wir nur auf ihn hören. In der Offenbarung sagt Jesus zur Gemeinde in Ephesus, »Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt.« Überraschenderweise war die Gemeinde in Ephesus eine blühende Gemeinde. Die Gemeinde war geistlich, noch nie auf einem höheren Niveau als zu der Zeit, als die Offenbarung niedergeschrieben wurde. In unserer kalten und gottesfernen Zeit können wir uns gar nicht mehr richtig vorstellen, was für eine innige Beziehung zu Jesus die ersten Gemeinden hatten. Die Christen in den ersten Gemeinden waren richtig verliebt in Jesus. Sie liebten ihn, und etwa 5 Millionen von diesen ersten Christen besiegelten diese Liebe mit ihrem eigenen Blut, indem sie als Märtyrer für ihn starben. Ich würde den Vers aus der Offenbarung gern mal etwas anders übersetzen. Und damit komme ich zugleich auf den Titel jenes Büchleins zu sprechen, das ich vorhin erwähnt habe. Nach dem griechischen Bibeltext bedeutet erste Liebe eigentlich beste Liebe. Hier wird dasselbe Wort verwendet wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo es heißt, dass der Vater seinem Sohn das beste Kleid anzog. Und deshalb geht es hier auch um die beste Liebe der Gemeinde in Ephesus. Das war eine Gemeinde im geistlichen Höhenflug. Aber in diese Gemeinde zog langsam die Kälte in die Herzen ein. Und deshalb sagt Jesus Christus, »Trotzdem habe ich gegen dich, dass du dabei bist, die beste Liebe zu verlassen.« Das klingt komisch, meinen Sie? Aber unsere Errettung ist doch eigentlich eine Liebesgeschichte. Denn Jesus stellt uns im Grunde allen dieselbe Frage, »Liebst du mich?« Jesus fragt uns nicht, »Wirst du mir treu sein?« oder »Gehst du aufs Missionsfeld?« Er fragt nicht, »Wie viel spendest du?« oder »Wie viel tust du für mich?« Nein, er fragt, »Liebst du mich?« Und wenn wir ihn lieben, dann wird er uns sagen, dass wir ihm gehorchen sollen. Dann wird er uns sagen, was wir tun sollen. Der Apostel Johannes hat das so ausgedrückt. »Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt.« Soweit einige Gedanken aus meinem Buch »The Best Love«, »Die beste Liebe«. Ein weiteres Buch, das ich geschrieben habe, dreht sich um Ruth, die Moabiterin. Ich schrieb dieses Büchlein nur aus einem einzigen Grund, und der lautet, Gott will uns zeigen, dass unsere Errettung eine Liebesgeschichte ist. Gott benutzte das Leben von 2 ganz normalen Menschen und erzählt uns ihre Liebesgeschichte. Da ist Boas, ein starker Mann, und da ist Ruth, eine sehr schöne Frau von vornehmem Charakter. In der Liebesgeschichte dieser beiden Menschen zeigt Gott uns Menschen auch seine große Liebe. Meines Erachtens wollte er uns Menschen damit sagen, dass unsere Erlösung eine vollkommen romantische Liebesgeschichte ist. Die Worte Jesu an die Epheser in der Offenbarung klingen wie eine Warnung. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste oder beste Liebe verlässt. Vielleicht verstehen wir das nicht ganz, aber gehen wir einmal ein paar Jahre in der Geschichte zurück. Damals schrieb Paulus einen Brief an diese Gemeinde. Das ist der Epheserbrief, den wir heute noch in unserer Bibel finden. Darin schrieb er auch über die Liebe in der Ehe. Paulus verglich sie mit der Liebe zwischen Jesus Christus und der Gemeinde. Und diese Verse gehören zu den Bibelversen, die nach meiner Erfahrung am häufigsten falsch verstanden werden. Da heißt es, »Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn.« Dagegen haben sich viele Frauen lange Zeit aufgelehnt. Dabei wird aber aus meiner Sicht völlig übersehen, was hier eigentlich gemeint ist. Die Unterordnung ist eine gegenseitige Unterordnung. bei der Unterordnung geht es nicht darum, dass einer der Ehepartner über den anderen herrscht, sondern es geht um ein gutes Miteinander. Und außerdem stehen da noch wunderbare Worte. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Der Vergleichspunkt für die Ehe ist die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde. Wenn auf der Erde eine christliche Ehe unter Gottes Segen geschlossen wird, dann ist sie ein Abbild der Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde. Die christliche Ehe ist sozusagen eine Skizze, ein Vorentwurf des großen Gemäldes der wunderbaren Beziehung zwischen Christus und den Christen. Und deshalb ist die christliche Ehe genauso heilig wie die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde. Und jetzt möchte ich Sie bitten, genau zuzuhören. Nicht nur die Ehe an sich ist heilig, nein, auch die Sexualität in der Ehe ist heilig, weil Gott selbst die Ehe gesegnet hat. Und Paulus sagt, dass die Beziehung in der Ehe uns zeigt, wie Jesus Christus jeden von uns liebt. Deshalb stelle ich mir das so vor. Die Frau soll in ihrem Mann jemanden sehen, dem sie sich mit Freude und vollkommen hingeben kann. Sie kann sich ihm ganz und gar hingeben und in diesem Mann die vollkommene Erfüllung und Befriedigung finden. Und das deshalb, weil er der richtige Mann für sie ist. Sie freut sich an ihrem Mann, an seiner Person, an seinem Charakter, an seiner Liebe zu ihr. Er ist für sie nicht nur der allerbeste Mensch, den es gibt. Er ist in ihren Augen einfach alles. Sie liebt ihn von ganzem Herzen und sie liebt nur ihn. Er ist ihre kleine Welt, ihr Paradies, ihr größter Schatz. Sie gibt sich mit ihrer ganzen Einzigartigkeit in diese Beziehung hinein. Sie will sich in dieser Beziehung nicht in erster Linie selbst verwirklichen. Nein, der Ruhm des Mannes ist auch ihr Ruhm, und sie freut sich daran. Sie wird seinen Namen mit ihrem letzten Atemzug verteidigen. Wenn sie über ihn spricht, dann sagt sie nur Gutes. Sein dankbares Lächeln ist ihre schönste Belohnung für ihre Mühe. Sogar wenn sie sich hübsch anzieht, denkt sie an ihn. Auch wenn sie die Ziele oder die Arbeit ihres Mannes nicht bis in alle Einzelheiten versteht, glaubt sie daran. Und sie tut mit Freuden alles, was ihm bei seiner Arbeit oder auf dem Weg zu seinen Zielen voranbringt. Eine solche Ehefrau ist eine echte Gefährtin für den Mann. Sie versteht den abbildhaften Charakter der Ehe. Sie zeigt mit ihrem Leben, wie das Einssein mit unserem Herrn und Erlöser aussehen soll. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Gedanken stammen größtenteils von dem amerikanischen Autor Richard Day. Sie sind eine wunderbare Beschreibung für die Frau in einer christlichen Ehe. Der Mann hingegen soll in der Frau jemanden sehen, den er verehren kann. Jetzt fragen Sie vielleicht, meinen Sie wirklich verehren? Ja, genau das meine ich. Aber was bedeutet das eigentlich? Verehren bedeutet, dass man eine Person ehrt und respektiert, die der Ehre wert ist. In einigen Kirchen kann man das an den Eheversprechen sehen. Da sagt der Bräutigam zu seiner Braut, »Mit meinem Leib werde ich dich ehren.« Das bedeutet, dass er in ihr alles sieht, was der Verehrung wirklich wert ist. Er muss sie so sehr lieben, dass er bereit ist, für sie zu sterben. Die Bibel spricht ganz frei und offen über dieses Thema, und ich sehe keinen Grund, warum wir das nicht auch tun sollten. Salomo beschreibt in seinem Hohelied der Liebe, was der Bräutigam von seiner Braut denkt. »Du bist wunderbar schön, meine Freundin, und kein Makel ist an dir. Wie eine Lilie unter den Dornen, so ist meine Freundin unter den Mädchen.« Das ist doch eine ganz klare Sprache, oder? Das sagt der Bräutigam, und jetzt die Worte der Braut. Mein Freund ist mein, und ich bin sein, der unter den Lilien weidet. Schöner kann man es nicht sagen. In diesen Augenblicken der schönen, höchsten Begeisterung wird die Frau ihren Mann entweder in den Himmel heben oder in die Hölle hinabstoßen. Und der Mann wird seine Frau entweder auf einen Sockel stellen und sagen, ich verehre dich, denn kein Makel ist an dir, oder er wird grausam zu ihr sein. Wenn er das tut, dann wird sie ihn irgendwann nicht mehr lieben. Die Frau wird nichts mehr für ihren Mann empfinden, oder sie wird ihn sogar hassen. In der Seelsorge habe ich das oft erlebt, und das ist ein Grund dafür, dass so viele Ehen geschieden werden. Der französisch-US-amerikanische Mediziner René Dubon sprach einmal über Krankheitsursachen in der westlichen Welt. Er sagt, die meisten körperlichen und seelischen Krankheiten entstehen durch ein zielloses und unbefriedigtes Leben. Und dann scheitern auch viele Ehen. Wenn eine Frau frustriert ist, dann wird sie womöglich erst nervös, dann komisch und schließlich hat sie ständig etwas zu meckern. Und der Mann gibt sich vielleicht mit einem mittelmäßigen Leben zufrieden, doch er zieht sich in sich selbst zurück und entwickelt sich entweder zu einer grauen Maus oder zu einem Tyrannen. In unserer Gesellschaft lässt sich beides beobachten. Und so möchte ich zum Abschluss der Sendung noch einmal Malachis Warnung für Eheleute ins Gedächtnis rufen. Darum, so seht euch vor in eurem Geist und brecht die Treue nicht. Die beste Liebe, das ist die Liebe zwischen Jesus Christus und seiner Gemeinde. Aber die christliche Ehe soll ein Abbild davon sein. So wie eine Skizze nur ein schwaches Abbild eines großen, wunderschönen Gemäldes ist. Die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau ist die einzige Beziehung, die Gott gesegnet hat. Und eine christliche Ehe ist etwas Heiliges, weil sie vor Augen führen soll, wie Jesus die Gemeinde liebt. Ich bedanke mich nun für Ihr Interesse und würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe durch die Bibel wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.